Ja, alles klar. Dann herzlich willkommen zum vorletzten Vortrag hier im Monitoring Track. Ich bin David Georg Reichelt. Ich bin habe sozusagen bis vor kurzem im Bereich Performance Engineering promoviert und bin jetzt Assistenzprofessor an der Lancaster University in Leipzig, also einer britischen Universität, die jetzt neuerdings eine Dependance in Leipzig eröffnet hat, und beschäftige mich davor. Beschäftige mich forschungsmäßig weiter mit Performance Engineering, und ein Teil des Performance Engineering ist eben das Monitoring, und da arbeite ich mit an einem Forschungsframework, dem KiKA Framework, und das möchte ich heute hier einmal vorstellen und vorstellen, was man damit machen kann, auch über die Forschung hinaus. Wieso brauchen wir das überhaupt? Wieso beschäftigen wir uns damit? Gibt zwei Hauptgründe. Das eine ist so die Nutzung von allen digitalen Produkten, die lässt enorm nach, wenn wir sozusagen die Performance schlechter wird. Beispielsweise, wenn wir einfach so einen Online-Shop haben und wir wollen vielleicht T-Shirts verkaufen, und wenn dann das T-Shirt, wenn dann die Ladezeite für so ein T-Shirt irgendwie doppelt, wenn es doppelt so lang dauert, das zu laden, verliert man Benutzer. Und hier, so gab es mal so Messungen, kommt natürlich aufs Produkt an. Jetzt nach 4 Sekunden sind vielleicht ein Viertel der Nutzer weg. Das heißt, für ganz viele Anwendungsfälle muss man eben eine angemessene Performance gewährleisten. Und dafür muss man eben sich ein bisschen an, oder ja, muss man systematisch, sollte man systematisch vorgehen und schauen, wie man die Performance verbessern kann. Und anderer Grund ist natürlich auch der Ressourcenverbrauch. Der Ressourcenverbrauch von IT wird immer mehr. Wir sehen das hier von 2010 bis 2020, so die Entwicklung. Und wir haben für im Grunde, also je ineffizienter eine Software wird, desto mehr Rechenzyklen verbraucht sie ja, desto mehr Strom wird dann auch verbraucht. Und hier sehen wir, dass sozusagen alle Bereiche, sowohl der reine Betrieb der Rechner, der reine Betrieb der Server, der Speicher, aber auch die Kühlung verbraucht eben einfach immer mehr. In Deutschland sind wir dabei, bei sozusagen insgesamt haben wir 566 Terawattstunden Strom verbraucht, davon sind 16 Terawattstunden Rechenzentren. Erstmal denkt man sich vielleicht, also schon erstmal aus meiner Sicht ein überraschend hoher Stromverbrauch, wenn man bedenkt, dass es gibt ja auch sowas wie Eisenverhüttung und irgendwie energieintensive Industrien, und allein sozusagen die Berechnung von solchen Webseiten nimmt da schon sozusagen ein Viertelprozent unseres Stromverbrauchs, ist also relativ hoch, und vor allem wenn die Strompreise immer mehr steigen, dann ist am Schluss die Baumwolle fürs T-Shirt ist dann am Schluss billiger als der Betrieb des Servers. Deswegen ist es auch wichtig, da auf Effizienz zu achten. Deswegen gibt es erstmal insgesamt im Bereich des Software Performance Engineering, jetzt in der Forschung, und natürlich gibt es spiegelbildlich dann in der Praxis auch jeweils die Anwendung der Methoden, die da erforscht wurden. Software Performance Engineering umfasst alle Software Engineering Aktivitäten und verwandten Analysen, die sich damit beschäftigen, eben die Performance-Anforderungen einer Software zu erfüllen. Das heißt, erstmal gibt es natürlich die Anforderungsanalyse. Also zum Beispiel bei so einer Website, die jetzt T-Shirts hat, und wenn man vielleicht eine Online-Werbung schaltet, da würde man sagen, da müssen wir eben vielleicht 10.000 oder 100.000 parallele Kunden schnell bedienen können, also vielleicht schneller als in einer Sekunde. Und wenn Sie sich vielleicht erinnern, vor 2 Jahren, da gab es so eine neue Impfung, da gab es dann auch eine Webseite dafür. Und hier in Sachsen, ich glaube, die lief auf einem Raspberry Pi, also da könnte man sozusagen auf die Website gehen und konnte 15 Tabs aufmachen und hoffen, dass irgendwann mal einer davon bearbeitet wird. War aber egal, denn die Elastizität bei diesem Produkt war relativ groß. Das ist sozusagen, also je nachdem, was man für ein Produkt hat, muss man natürlich, sind sozusagen die Anforderungen an Antwortzeiten völlig anders. Und wenn die Leute das Produkt, oder also wenn es ein Online-Shop ist und die Leute kaufen das Produkt, egal was passiert, ist es vielleicht auch nicht so relevant, aber bei vielen Produkten ist es eben relevant, kurze Antwortzeiten zu haben. Dann gibt es sozusagen in diesem Forschungsbereich noch die Modelldefinition und Vorhersage. Also das hat sozusagen so, das Voraussetzung ist, wir erstellen vorher ein Modell, wie sich zum Veränderung unseres Workloads, wie sich Veränderung unserer Deployment-Infrastruktur, des Deployments auf die Performance auswirken. Und dann aufgrund dieses Modells können wir vorhersagen, was passiert zum Beispiel, wenn wir einen zusätzlichen Server dazu nehmen. Und gibt ja zum Beispiel Situationen, wo es dann einen Engpass gibt und wo es eben nichts bringt, einen zusätzlichen Server einfach so in dem bestehenden System zu installieren und dann irgendwie das zu verteilen, sondern wo man vielleicht die Software umschreiben müsste. Das ist vielleicht ja sozusagen erstmal auf diesem bevor man an der eigentlichen Software ist, die Ansätze? Okay, dann hoffe ich mal, dass das reicht. Gut. Ja, dann gibt es sozusagen das Testen, was sicherlich in der Praxis etablierter ist als diese Modelle und das bei der Anforderungsanalyse betrachten. Da gibt es einerseits so Lasttests, das heißt sowas wie mit JMeter schickt man eine ganze Menge Last auf so ein System oder mit anderen Lasttest-Tools natürlich. Oder Benchmarking, das heißt der Lasttest würde bei einem großen Online-System prüfen, was passiert, wenn wir jetzt 100.000 Anfragen dahin schicken, wie lange, was ist die Antwortzeit für eine einzelne Anfrage. Beim Benchmark würde man innerhalb einer Komponente prüfen, wenn ich jetzt zum Beispiel mein Shopping-Cart habe und füge da 10.000 Produkte hinzu, wie lange dauert das, bis das vielleicht in irgendeiner Warteschlange verarbeitet ist. Also sagen feingranularer würde das prüfen. Und dann gibt es eben neben diesen sozusagen in der Qualitätssicherung diesen Stufen gibt es noch das Profiling während der Softwareentwicklung und das Monitoring an den Produktivsystemen, worum es jetzt hier in meinem Vortrag im Folgenden gehen wird. Vielleicht mal Hand hoch, wer hat schon mal Monitoring-Tools im täglichen Einsatz eingesetzt im beruflichen Umfeld? Okay, also ein bisschen weniger als die Hälfte, würde ich sagen. Ja, ich würde sagen, wir gehen aufs Monitoring ein. Ich werde am Anfang jetzt ein bisschen noch einführen, was ist genau Monitoring oder was ist auch Application Performance Monitoring. Dann möchte ich eben auf dieses Kika-Framework eingehen, was wir in der Forschung entwickeln. Das heißt zuerst auf die Konfiguration des Frameworks. Dann, wenn man damit was gemonitort hat, was kriegt man denn dann so für Daten raus? Dann möchte ich einmal auf einen Anwendungsfall dafür eingehen, den T-Store. Und dann nochmal das mit anderen Monitoring-Frameworks oder so einen kleinen Performance-Vergleich machen, dann kurz noch was zu anderen Anwendungsmöglichkeiten sagen und dann eine Zusammenfassung geben. Ja, zuerst zur Einführungsmonitoring. Wieso brauchen wir das? Wieso können wir nicht einfach beim sozusagen einen Lasttest für unser System definieren, Benchmark definieren, vielleicht die Entwickler machen noch ein bisschen Profiling und dann funktioniert das schon. Das ist dieser Effekt, den sicherlich einige von Ihnen kennen. Wir haben sozusagen, also einfach im Produktivsystem haben wir andere Datenmengen, vielleicht auch anderes Verhalten als das, was wir im Lasttest annehmen würden. Und deswegen auch, also einfach um die Ausführbarkeit generell sicherzustellen, aber im Speziellen auch um eine gute Performance sicherzustellen, müssen wir das halt messen. Und da gibt es hier so ein Zitat von Facebook. Ja, ich würde es einfach mal vorlesen. Oder vielleicht, also der Kontext ist, sie haben sozusagen damals ja so um 2010 zum ersten Mal eigentlich so ein System gebaut in dieser Größenordnung, wo irgendwie Milliarden Benutzer potenziell, also vielleicht nicht alle gleichzeitig, aber wo wir die Daten von einer Milliarde Benutzer verwalten und die alle ihre Bilder angucken wollen und ihre Nachrichten schreiben wollen und so weiter. Und ja, war eben damals würde ich sagen, in der Größenordnung so das erste System. Und in dem Kontext haben sie halt gesagt, making lots of small changes and watching what happens only works if you're actually able to watch what happens. At Facebook, we collect an enormous amount of data. Any particular server exports tens or hundreds of metrics that can be graphed. This isn't just system level things like CPU and memory. It's also application level statistics to understand why things are happening. It's important that the statistics are from the real production machines that are having the problems when they're having the problems. The really interesting things only show up in production. The stats also have to come from all machines because a lot of important effects are hidden by averages and only show up in distributions, in particular 95th or 99th percentile. Also die wichtige Takeaway hier ist sozusagen, wenn man Monitoring hat, ich glaube, jeder, der irgendwas betreibt, der hat immer so ein Monitoring vom CPU und Speicherverbrauch. Das kann man einfach irgendwie Hardtop oder vielleicht sogar Free-M oder was auch immer. Also kann man sehr leicht erheben und das kann auch jeder, wird in jedem Rechenzentrum irgendwie zentral verwaltet. Aber das reicht eben, wenn man Probleme hat, ist das eine sehr grob granulare Auflösung, um Probleme zu identifizieren. Und das heißt, was sozusagen Facebook da festgestellt hat, was aber auch andere feststellen, ist, dass wir einerseits wissen müssen, was in den Anwendungen passiert. Also es ist nicht sozusagen, dass auf dem Systemebene reicht, sondern dass wir auf die Anwendungsebene schauen müssen. Das ist das Erste. Also hier statt System Level, Application Level. Und dass wir sozusagen auch auf die Statistiken im Detail schauen müssen oder dass wir die irgendwie im Detail erheben müssen. Denn wenn man sozusagen, wenn man jetzt einfach nur den Mittelwert nimmt, dann ist es vielleicht so, dass das System im Mittelwert Antwortzeiten hat, die okay sind für alle Benutzer. Aber dass eben, weiß ich nicht, dass es irgendwelche Ausreißer gibt und dass, wenn sozusagen, also 95 Perzentil hieß ja, dass einer von 20 Benutzern, vielleicht dauert das dann 5 Sekunden, bis der eine Antwort hat oder länger. Und das ist, ja, wenn man so ein hochskalierendes System baut und die Benutzer zufriedenstellen möchte, eben nicht angemessen. Deswegen, ja, ist eben wichtig, um das zu verstehen, was in dem System passiert, eben auf der Anwendungsebene zu monitoren. Monitoring kann erstmal technisch eine ganze Menge von Bedeutung haben. Hier verstehen wir es als Sammlung von Informationen oder für Kika verstehen wir es als Sammlung von Informationen über die Aufführung eines Programms unter realen Bedingungen. Das heißt, wir haben ja vorher gesehen, das Tankstellenmonitoring, das war vielleicht eher so ein Business-Monitoring. Also da würde man überwachen, wie halt da sich irgendwelche Preise entwickeln. So Business-Monitoring, wenn man das googelt, mal Performance-Monitoring, kommt man auch ganz viele so Ideen. Ja, wenn man jetzt den Mitarbeitern, weiß ich nicht, wenn man das heller macht oder den Mitarbeitern Apfel gibt, dann steigert sich vielleicht deren Performance. Darum geht es hier nicht, sondern hier geht es sozusagen um dieses Application-Performance-Monitoring. Das heißt, was passiert in den Anwendungen und den Services auf einer technischeren Ebene? Was passiert in den Frameworks? Was passiert vielleicht auch in den VMs? Und eben, um letztlich auf Methodenebene herauszufinden, was passiert in meiner Anwendung, um zu verstehen, was, also erstmal, was passiert überhaupt und wie schnell passiert das, was dort passiert. Dafür gibt es im Grunde in der Praxis eine ganze Menge etablierte Tools. Es gibt von, ich weiß nicht, Novatec ist eine baden-württembergische Firma, die hat diese Open APM-Initiative gestartet. Wer da mal Lust drauf hat, ist eine ganz spannende Seite. Die fassen sozusagen so ein bisschen zusammen, was es für Tools gibt. In dem Bereich geht die Tendenz eigentlich dahin, dass man immer mehr, also dass man auch immer mehr Open Source Tools veröffentlicht und bereitstellt, und dass man da auch immer mehr Interoperabilität bereitstellt. Und diese Open APM-Initiative vergleicht im Grunde die Tools und sagt dann auch, was ist zusammen benutzbar. Ja, ich möchte hier eben auch, weil wir das als Forschungsgruppe entwickeln, einmal auf Kika eingehen. Das heißt sozusagen, diese Tools bestehen immer aus diesen oder mindestens aus diesen 4 Bestandteilen. Es gibt einerseits so einen Agenten oder so eine Bibliothek. Das heißt, irgendwas, was in die laufende Software initiiert wird oder was ja, damit verbunden wird, was dann die Daten erfasst. Also zum Beispiel, wie lange dauert es jetzt, eine Methode auszuführen? Und dann wird zum Beispiel so ein Record erzeugt, der dann per TCP irgendwo hingeschrieben wird oder der per RabbitMQ oder einfach auf die Festplatte geschrieben wird. Oder beziehungsweise der erstmal, also der Agent erzeugt ihn, dann wird er in so ein zentrales Monitoring, in so einen Kollektor überführt und der wird es dann per TCP irgendwo hinschicken, also RabbitMQ und so weiter. Dann haben wir vielleicht noch Zwischendatenverarbeitungsschritte, die, weiß nicht, Daten aggregieren, dass wir eben vielleicht immer von 100 Aufrufen die Mittelwerte erfassen oder bestimmte statistische Kennzahlen. Und dann haben wir eben so eine Visualisierung. Ja, und diese, also sozusagen, ich beschreibe folgenden Kika. Dann gibt es zum Beispiel in dem Bereich noch Inspected, was eben diese Novatec-Firma entwickelt, auch Open Source. Und dann gibt es eben so eine Reihe Standard-Tools, die man dort einsetzen kann. Prometheus wäre ein Tool, um Metriken zu verwalten. Das heißt, das würde dem vorherigen Zitat ein bisschen widersprechen. Das würde zum Beispiel dann erfassen, was ist jetzt der Mittelwert der Ausführungen bestimmte Zeiten. Und wenn man einzelne Ausführungen von Methoden mit Inspected erfassen würde, müsste man dann Zipkin nehmen. Und dann könnte man das mit Grafana oder mit einer ganzen Menge anderen Dashboard-Tools visualisieren und dann auch so Alerting einrichten und was sagen da in der Industrie alles gerade so verbreitet ist. Das sozusagen auch Open Source. Da würde ich sagen, ist eine eben das Hauptwissen, was man da haben muss, wie funktioniert das, wie konfiguriert man das effizient. Und genau, so Alternativen auch zu diesen Tools gibt es also eine ganze 100 Tools, also eine ganz große Menge auf der Website. Und daneben gibt es natürlich auch noch eine ganze Menge von Closed Source in dem Bereich. Das war früher verbreiteter, würde ich sagen. Also AppDynamics ist da ein Beispiel. Ist aus meiner Sicht nicht mehr so verbreitet, zumindest in diesem linken Teil bei dem Agenten, weil das im Grunde eine Funktionalität ist, die haben viele Leute schon irgendwann mal implementiert, weil sozusagen, also sozusagen zu erfassen, wann beginnt eine Methode, wann endet eine Methode, das in eine Queue zu schreiben und diese Queue dann irgendwo hin weiterzuleiten oder zu erfassen, jetzt ist irgendwie so ein Restendpunkt aufgerufen. Das ist eine relativ standardisierte oder kann man standardisieren, das ist eine Sache, die man standardisieren kann. Und deswegen geht da der Standard, geht da die Tendenz eher hin zu sagen, man hat vielleicht ein Daten, oder erstmal ging die Tendenz zu sagen, dahin zu sagen, man hat ein Datenformat, und mittlerweile geht die Tendenz auch dahin zu sagen, man hat vielleicht Agenten, die Open Source sind, die aufeinander aufbauen, wo man so Standardkomponenten einfach weiterverwendet, weil man eben nicht das Rad jedes Mal neu erfinden muss. Und in der, sozusagen in dieser Analyse steckt aber immer noch nach wie vor so ein Geschäftsgeheimnis von den Firmen. Ja, und im Grunde heutzutage, also wenn man halt so ein Closed Source Ding nimmt, dann ist ein relativ starker Vendor-Login relativ schnell vorhanden. Wenn man so eine Open Source Software nimmt und sich dann beraten lässt, dann kann man ja immer noch zum Beispiel von dem Inspected wegwechseln, zum Beispiel zu Kika, wenn das dann kompatibel ist mit dem, was man danach gebaut hat. Ja, und sie unterscheiden sich in verschiedenen Sachen: Skalierbarkeit, Kosten, Performance. Und im Folgenden möchte ich eben das Kika vorstellen, was wir als Forscher zusammen entwickeln. Ja, sozusagen der zweite Punkt hier in der Gliederung. Kika hat im Grunde zwei Hauptfunktionalitäten. Einerseits haben wir dieses Application Performance Monitoring, vor allem auf der Anwendungsebene und Anwendungs-Service-Ebene. Es gibt auch sozusagen so die Systemebene. Das heißt, Kika hat auch so Kollektoren, die dann sagen, wir haben jetzt 80% CPU-Auslastung, und das dann mit erfassen. Die Hauptfunktionalität ist aber eben zu erfassen, müssen wir, und kommen irgendwie Restanfragen an, und dann wird Methode A aufgerufen, Methode B aufgerufen, Methode C aufgerufen, und das wird dann gespeichert. Und daneben können wir sozusagen so Architecture-Recovery machen, also so Architekturerkennung. Also wir können dann erkennen, es gibt irgendwie so Entitäten, Komponenten, Operationen und Ausführungen, und dann leiten sich daraus konkrete Komponentendiagramme oder Aufrufbäume oder solche Analysen eben her. Und es ermöglicht auch die Erfassung von verteilten Kontrollflüssen, wo aus meiner Sicht die anderen ja, vergleichbare Tools vielleicht noch nicht so weit sind in allen Funktionalitäten. Wurde seit 2007 als quelloffenes Forschungstool entwickelt, also auch lange bevor ich damit angefangen habe. Wird zurzeit unter anderem an der Uni in Kiel, in Hamburg, in Stuttgart und eben durch mich an der Lancaster University Leipzig entwickelt und gepflegt. Und wenn man jetzt sozusagen hingeht, man sagt, man hat ein laufendes System und möchte davon erfassen, ja, was sind jetzt sozusagen, was haben wir hier für Aufrufbäume in dem System, wie lange dauern einzelne Methodenaufrufe, muss man es natürlich konfigurieren. Darauf möchte ich jetzt im Folgenden eingehen. Ich gehe darauf ein, wie man das mit Java macht. Es gibt sozusagen diese Kollektoren, müssen natürlich in jeder Programmierung, also sozusagen für jede Infrastruktur anders geschrieben sein. Was ich jetzt beschreibe, bezieht sich auf Java. Es gibt sozusagen, ja, es gibt eben Language Packs für andere Sprachen. Im Prinzip, das funktioniert auch in allen diesen Monitoring Frameworks relativ ähnlich. Wenn wir etwas haben, was wir instrumentieren wollen, also zum Beispiel so ein Product Repository mit so einer Methode hier Create Entity, die uns dann so ein Produkt erzeugen würde, dann brauchen wir irgendwas, wo wir das hinschreiben. In Kika ist das so ein Monitoring-Controller, von dem wir uns die Instanz holen. Dann würde man immer die Anfangszeit erfassen. Müssen wir also zum, ja, machen alle Tools müssen das halt in irgendeiner Form im Grunde diese Sachen ausführen. Dann definiert man, was ist die Operation, die man gerade ausführt, holt sich den Klassenname, erzeugt dann daraus so ein Event, und das wird dann weggeschrieben, und Kika kümmert sich dann darum, das weiter zu verarbeiten. Das heißt, würde das dann erstmal in so eine Queue schreiben. Also dann ist sozusagen, also das ist ja als Overhead, der in der Anwendung entsteht, das wird dann in so eine Queue geschrieben, und ab dem ist es ja entkoppelt von der Anwendung, weil die Queue dann in einem anderen Thread abgearbeitet wird, und dann wird es zum Beispiel in dem nächsten Thread per TCP irgendwo hingeschickt oder eben auf die Festplatte geschrieben oder was auch immer, aber das beeinflusst dann sozusagen nicht mehr die Performance der Anwendung selbst. Das kann man in der Form natürlich manuell machen, ermöglicht Kika, ermöglicht auch die anderen Frameworks, dass man das manuell macht, ist aber in der Regel aufwendig und fehleranfällig, weil man dann eben seinen spezifischen Quelltext nehmen muss und diese Code reinschreiben muss, und man würde dann ja nicht nur, das war so ein Before-Operation-Event, dann würde die eigentlich Ausführung kommen, dann müsste man das After-Operation-Event erzeugen, macht man eigentlich höchst selten. Deswegen setzt man so aspektorientierte Programmierung ein. Kika nutzt da Aspect J, andere Tools nutzen da vielleicht ASM oder ByteBuddy, oder gibt es eine ganze Menge, sagen Tools, die das entweder ermöglichen, das schon vorher reinzuweben in den auszuführenden Quelltext, oder zur Laufzeit diesen Quelltext hinzuzufügen. Das heißt, man kann ja auch sozusagen bei Kika, mit dem würde man zum Beispiel dann minus Java Agent an seine Java minus Jar Aufruf ranschreiben. Dann definiert man, wo der Agent eben liegt. Und dann würde zur Laufzeit bei jedem Methodenaufruf, wenn der Methodenaufruf einem bestimmten Pattern entspricht, also wenn das vielleicht, weiß ich nicht, wenn wir jetzt für die Chemnitz Linux-Tage eine App hätte, könnte das in dem package.de.clt.stern sein und dann würde eben alles, was in diesem Package liegt oder wie man das eben definiert hat, würde dieser Quelltext reingewebt werden, den wir gerade gesehen haben und dann hätten wir unsere Monitoring-Daten. Das wird dann über so eine AOP-XML definiert. Da würde man sozusagen definieren, wo wird das reingewoben und was genau wird reingewoben. Und dann kann man noch die Konfiguration anpassen. Das würde ich jetzt nicht im Detail zeigen. Da könnte man jetzt sagen, es wird jetzt per RabbitMQ weggeschrieben oder per TCP oder die drei Hauptsachen würde ich sagen, TCP, RabbitMQ und Dateisystem. Man könnte es natürlich noch erweitern, aber das ist eigentlich das Typischste. Und ja, wie sieht dann das sozusagen aus? So eine AOP-XML kennt man vielleicht auch aus anderen Kontexten. Man definiert eben, wo wird gemonitort, also zum Beispiel hier in diesem T-Store und wie wird gemonitort, das heißt zum Beispiel wird so ein Operation Execution Object erzeugt und zwar mit Full Instrumentation. T-Store ist das Beispiel, was wir gleich noch sehen, je nachdem wie viel Zeit live oder nur als Bild. Einfach normale Package-Definition, wie man das in Java kennt. Und hier bei dieser Full Instrumentation, da kann man sozusagen noch ein bisschen konfigurieren, welchen Aspekt man nimmt. Es ist zum Beispiel auch sowas möglich, sowas zu sagen wie Full Instrumentation, no Getter, no Setter oder Before Operation Object oder After Operation. Und dann, je nachdem, in welchem Anwendungskontext man ist, ist ja vielleicht sinnvoll, braucht man vielleicht die Getter und Setter nicht. Oder man will eben nur vielleicht den Anfang immer erfassen, weil man nur den Aufrufbaum rekonstruieren will und nicht unbedingt wissen will, wann jetzt jeder Methodenaufruf zu Ende ist. Deswegen konfiguriert man das dann hier. Wenn das dann konfiguriert ist und das sieht dann etwa so aus. Ein normales ASCII-Datenformat, man kann das auch irgendwie per Protobuf dann und per, also so mit einem Binary-Writer kann man das auch rausschreiben. Das ist natürlich viel effizienter, ist aber hier schwieriger zu verstehen, wenn wir über diesen Binärcode reden würden. Deswegen zeige ich es hier als ASCII. Hier ist sozusagen immer so ein Metadaten-Record, eine Trace-ID, dann diese der Signatur, die daraus gebaut wurde, was von dem Klassennamen, den wir uns vorher geholt haben, und der Methode, die wir hier definiert haben. Klassennamen kann man sozusagen automatisch ja immer über Java Reflections holen und den Methodennamen muss man sozusagen über AspectJ reinladen. Und dann die Start- und Endzeit in Nanosekunden und der aktuelle Host, wobei das dann zum Beispiel im Docker-Kontext wäre das dann der Docker-Container. Woanders wäre das dann vielleicht der Hostname. Das ist sozusagen so eine erweiterbaren Instrumentation Record Language definiert. Das heißt, das ist natürlich auch wieder so aus der Forschung. Da gibt es sozusagen eine Sprache, eine DSL, die es ermöglicht, diese Records zu definieren. Und aus dieser Sprache kann man dann alles generieren, was man für diese Records braucht. Also zum Beispiel diese Binärserialisierung, die kann man aus dieser Sprache generieren, sodass man da wirklich mit minimalem Overhead, den man eben braucht für die Erfassung, das rausschreiben kann. Ja, und was sozusagen für die Architekturrekonstruktion noch wichtig ist, ist eben in diesen letzten beiden Zahlen. Hier ist es 0,0, das hieß, das wäre der Root des Aufrufbaums, sozusagen der Execution Order Index und Execution Stack Size. Das heißt, es wird einmal begonnen, wenn wir Methoden aufrufen, zu speichern, welcher Index ist das? Ist das also die 0. Methode, 1. Methode, 2. Methode und so weiter? Und wenn wir eben im Stack, wenn eine Methode eine andere Methode aufruft, dann gehen wir im Stack eins tiefer. Wenn die da wieder einen Aufruf, gehen wir wieder eins tiefer. Und wenn wir dann sozusagen die Root-Methode eine andere Methode aufgerufen hätte, dann wäre das wieder die Stack-Size 1, obwohl wir vorher eben im Stack sozusagen mehrere Methodenaufrufe im Stack hatten. Und mit diesen beiden, Zahlen, die dann mit erfasst werden, kann man eben diesen Aufrufbaum und die Aufrufhierarchien danach rekonstruieren. Weil man weiß sozusagen, das ist so eine Trace-ID, die ist sozusagen, wenn jetzt mehrere Threads aufgerufen werden würden, kriegen die halt verschiedene IDs. Und dann hat man eben am Schluss den Execution Order Execution Stack Size, Execution Order Index und die sind sortiert. Und dadurch, dass die halt, dadurch kann man dann das eben rekonstruieren, wie der Aufrufbaum aussieht. Ja, das ist sozusagen so viel dazu, was man macht. Also man muss im, also oder was gemacht wird, was Kika da macht, haupt so als, wenn man es jetzt benutzen will für eine Produktivanwendung, im Grunde dieses Java-Agent dazu schreiben, diese AOP-XML aus einer Beispiel-AOP-XML rüberkopieren, die Packages definieren und dann ist man im Grunde fertig und kriegt erstmal im Default-Fall, wenn man sich anders konfiguriert, die Dateien und kann die dann später analysieren. Was kriegt man dann raus? Ich möchte jetzt einmal die zwei aus meiner Sicht wichtigsten Dinge zeigen. Das eine ist hier so ein Komponentenabhängigkeitsgraph. Das heißt, wir haben, vielleicht, das ist also dieser T-Store, den ich gleich zeigen werde, eben so ein Online-Shop, mit dem man Tee kaufen kann. Und dann gibt es eben eine Website, wo man sagen kann, welche Produkte gibt es hier, welche Produktkategorien gibt es hier, welche Vorschläge. Und das sozusagen, also ist ein bisschen vereinfacht, aber im Grunde kommt so eine Restanfrage an und dann wird in dieser Klasse, werden in allen diesen Methoden bestimmte irgendwie Sachen gemacht und dafür haben wir dann Antwort, also sozusagen durchschnittliche Antwortzeit, minimale Antwortzeit, maximale Antwortzeit und wir wissen eben auch, wie oft die aufgerufen werden. Das ist sozusagen so ein Einstiegspunkt, damit man einen Überblick darüber hat. Das ist natürlich nur die Visualisierung. Die eigentlichen Daten würden jetzt, also da könnte, hat man dann nicht nur den Mittelwert, sondern hat man eben alle Zahlen, könnte Ausreißer bestimmen, kann Graphen darüber plotten und so weiter. Aber das, oder also sozusagen, es sind halt einfach Daten, die irgendwo liegen, kann man alles mitmachen. Der Einstiegspunkt ist sozusagen hier, da kann man schauen, ob zum Beispiel die Antwortzeit überraschend hoch ist oder wie, ob die abhängig, ob vielleicht hier irgendwie Abhängigkeiten sind, die man eigentlich nicht erwarten würde, wenn man die Anwendung baut. Und dann, wenn man da so genauer reinschaut, das vorher war halt eben dieser Komponentenabhängigkeitsgraph, dann kann man auf die Operationsabhängigkeiten schauen. Und das sind sozusagen also die aggregierten Aufrufbäume aller Teilkomponenten einer Software. Man könnte, und da sehen wir dann halt in diesen, also sind die Komponenten, die wir gerade gesehen haben. Und in diesen Komponenten, diese Kreise, sind dann die einzelnen Methodenaufrufe. Hier mal einmal reingezoomt, sehen wir zum Beispiel, gibt es so ein Create Entity. Das wird irgendwie 500 Mal aufgerufen, weil vielleicht ein Beispiel 500 Mal irgendwie auf die Seite, 500 Mal wurde was gekauft. Und das hat dann Get-ID und Set-Category 500 Mal aufgerufen. Ja, was noch wichtig ist sozusagen, wenn man, ja, das, ja. Ja. Ja, dann ist sozusagen, die Frage ist halt, was ist dein Ziel von solchen Analysen? Ich würde nicht sagen, default immer alles instrumentieren. Aber wenn du halt rausfinden möchtest, wie ist sozusagen der komplette Aufrufbaum deiner Anwendung? Und du möchtest eben auch den Aufrufbaum, der diese Getter und Setter umfasst. Dann musst du natürlich in die Getter und Setter was reinschreiben, um zu erfassen, jetzt wurde der Getter und Setter, jetzt wurde die Methode aufgerufen. Das ist in der Praxis, würde ich sagen, also es kommt natürlich auf den Kontext an, aber oft kann man das weglassen, würde dann die Getter und Setter einfach nicht instrumentieren. Und dafür hat sozusagen also alle Aspekte, zumindest die ich jetzt bisher benutzt habe, haben auch am Schluss dieses No Getter and Setter und dann wird es eben nicht instrumentiert. Aber wenn man es wissen will, sozusagen ist einfach eine These. Das ist einfach sozusagen grundlegende Logik. Wenn man es erfassen möchte in dem Aufrufbaum, dann braucht man den Boilerplate-Code da. Beziehungsweise, das macht ja auch das AspectJ für einen selbst. Also man muss nicht den Boilerplate-Code reinschreiben, aber man muss es eben instrumentieren lassen und dann eben auch den Overhead da in Kauf nehmen, der dabei entsteht. Genau. Aber genau, das ist halt bei allen Frameworks im Grunde ähnlich, weil es halt eben einfach aus Gründen der Logik notwendig ist. Vielleicht noch ein Wort hier zu der Messung der Performance-Unterschiede. Wir haben jetzt sozusagen in diesen Graphen überall Mittelwertvergleiche. Auch nachher bei dem T-Store zeige ich gleich einen Mittelwertvergleich. Das kann man eigentlich nur machen, wenn man sehr klare Performance-Unterschiede hat. Denn wenn man Java ausführt, aber auch wenn man Sachen C-Sharp ausführt, wenn man JavaScript ausführt, wenn man alles ausführt, was auf VMs läuft, Dann haben wir dann nicht deterministische Effekte wie Garbage Collection, Thread Scheduling und so weiter. Und daher müssen wir eigentlich, wenn wir Performance messen, müssen wir immer die mehrfach starten unserer Software, dann sozusagen so ein Warm-up abwarten und nach dem Warm-up die eigentliche Ausführungszeit messen, sozusagen im Warm-up, während diese Just-in-Time-Conversion überhaupt stattfindet. Das müssen wir mehrfach machen, müssen wir für beide Versionen unserer Software machen, dann können wir sozusagen und dann können wir, haben wir zwei Verteilungen für die alte Version, für die neue Version, können dann die Verteilungen vergleichen und dann zum Beispiel einen T-Test machen. Das heißt, unterschiedlich ist. Und wer das interessiert, da habe ich sozusagen letztes Jahr zur Bestimmung von Performance-Unterschieden auf den Linux-Tagen schon mal einen Vortrag gehalten, der kann da gerne noch mal reinschauen. Und jetzt kommen wir auch schon zum, oder schon, jetzt kommen wir zum Anwendungsfall, dem T-Store. Es ist sozusagen so eine Demo-Anwendung, die wir sozusagen auch in dieser Forschungs-Community gerne benutzt wird. Ist eben ein Online-Shop, der Tee verkauft, besteht aus und soll sozusagen so ein quasi so ein Cloud-Native Online-Shop widerspiegeln, besteht aus diesen Komponenten, hat eben eine Web-UI, die der Endbenutzer sieht, die irgendwie durch einen Tomcat ausgeliefert wird, Registry von den Produkten, Persistence, wo gespeichert wird, wer jetzt was bestellt hat, ein Recommender, der sagt, du hast Oolong und Bancha und Zencha bestellt, deswegen bestellt vielleicht einen Jasmin-Tee oder so. Also mit so einem maschinellen Lernverfahren wird dann sozusagen so, oder wird so eine Vorhersage getroffen, was man, was einer jemand vielleicht kaufen könnte. Das ist eben auch eine gewisse, verursacht eben einen gewissen Performance-Overhead oder verursacht ein paar Berechnungen, das zu tun. Dann gibt es einen Image-Server, eine Datenbank und es gibt eben in dieser Anwendung schon so eine Default-Instrumentierung mit Kika. Das heißt einfach, wenn der Tomcat gestartet wird, wird der Java-Agent reingeschrieben und diese AOP-XML ist schon definiert. Und ich habe das sozusagen jetzt im Vorfeld dieses Vortrages einmal angepasst und so genutzbar gemacht, dass man im Grunde mit drei Shell-Skripten das einmal ausführen kann. Und die Uhr geht richtig, ne? 10 Minuten habe ich noch. Dann würde ich einfach mal gucken, ob wir, wie weit wir da kommen. Es besteht im Grunde aus drei Bestandteilen. Man startet den Server, dann wird dafür muss man die IP angeben, denn das ist so ein Cloud-Native-System. Normalerweise sind die Container dafür gedacht, sich gegenseitig über verschiedene Hosts aufzurufen. Startet man Lasttest und dann kann man die Analyse starten. Und die Analyse generiert eben diese Graphen. Und das ist sozusagen, ich werde die Folien dann auch, oder ich glaube, die werden auch zur Verfügung gestellt. Ich würde das einmal starten, einfach diese drei Kommandos, die ich jetzt gerade erklärt habe und oder genannt habe, und dann ganz kurz mal in den Quelltext reinschauen. Das ist im Grunde hat das wenig mit Kika zu tun, was in dem Quelltext wirklich passiert. Das sind eben Bash-Skripte, die das starten. Ich weiß nicht, wie gut, ist, glaube ich, ein bisschen klein, um es jetzt in die Details zu lesen, aber es geht auch im Grunde nur darum, hier werden eben diese Docker-Container gestartet, die dann eben in einem echten Produktivsystem, das nicht auf meinem Laptop läuft, über irgendwie ein Kubernetes-Cluster verteilt werden würden. Und dann wird eben gewartet, bis hier der Tomcat erfolgreich gestartet ist. Wenn das dann passiert ist, wird sozusagen so noch ein bisschen gewartet, bis dieses Machine Learning-Verfahren, dieser Recommender, bis der abgeschlossen ist. Dann wird ein JMeter-Skript gestartet, ganz typisch, wenn man eben so Lasttest macht. Würde man im Produktiv, also sagen, wenn man im Produktivsystem Last testen würde, würde man es natürlich auch nicht auf dem lokalen Laptop den Lastinjektor laufen lassen. Also normalerweise sollte man halt dann einen zweiten Rechner haben, der die HTTP-Anfragen erzeugt, damit das Erzeugen der Anfragen, das Speichern der Ergebnisdaten nicht die Performance von dem System beeinflusst. Das ist jetzt hier halt alles ein bisschen vereinfacht. Wird im Grunde einfach gegen Localhost werden halt die Anfragen von 10 Benutzern, die hier definiert sind, geschickt, die dann eben alle einmal durch den Shop klicken, drei Produkte hinzufügen oder Produkte hinzufügen und die dann kaufen. Danach werden eben die Container immer gestoppt. Und die Ergebnisdaten werden dann sozusagen an meinen Benutzer, werden sozusagen, die sind ja in dem Docker-Container drin. In dem Docker-Container gehören sie eben dem Benutzer vom Docker-Container, die werden eben dann einmal meinem Benutzer gegeben. Da müssen wir mal gucken, wie weit das jetzt ist, ob wir da. Okay. Genau, man muss einmal das Passwort eingeben für den Docker-Benutzer. Und dann am Schluss werden, das habe ich hier einfach rauskopiert aus einem, normalerweise wäre das sozusagen ein Shell-Skript, das das startet, um das sozusagen alles hier zentralisiert zu haben, habe ich einfach den ClassPass hier rauskopiert und dann ist es im Grunde nur dieses Trace-Analysis-Tool, was die diesen ClassPass habe ich einfach rauskopiert, der Einfachheit halber. Ist das Trace Analysis Tool, was hier diese Eingabedaten nimmt und dann die Graphen erzeugt. Und hier sagen wir halt, wir wollen diese beiden Graphen, die wir, also gibt, weiß nicht, 10, 15 Graphen, die man da erzeugen kann. Hier gibt es eben diesen Deployment Component Dependency Graph und Operation Dependency Graph, jeweils mit Millisekunden. Und das wird dann hier erzeugt. Guck mal, wie weit das hier ist. Okay. Hier beginnt, also sagen jetzt sind die, es ist natürlich halt jetzt der Laptop, der jetzt auch keinen Strom mehr hat, deswegen, der jetzt also Energie spart. Deswegen geht das jetzt nicht so schnell, wie das eigentlich gehen sollte. Deswegen würde ich das einfach mal, die Ergebnisse, die ich sicherheitshalber abgelegt habe, würde ich einfach mal zeigen. Und zwar, ist die noch da? Genau. Ich habe sozusagen diese Graphen hier einmal erzeugt. Und gut. Ich hoffe, dass er das den Graph öffnet. Okay. Genau, die werden dann sozusagen für diesen, also jetzt, das ist sozusagen jetzt auch die vollständige Instrumentierung mit den Gettern und Settern. Und jetzt sehen wir eben hier für dieses Produktivsystem, ja, also ein annähernd Produktivsystem zumindest, wo wir Docker-Container haben und eben Aufrufe von denen, sehen wir hier haben wir zum Beispiel jetzt diesen Container, der hatte die ID 7.2 und so weiter. Hier hatten wir eben, haben wir unsere Klassen, ja, die eben, also sagen, hier sind das als Execution Container, Deployment Components, muss jetzt auch kein objektorientiertes System sein, wo Klassen sind, deswegen heißt jetzt hier nicht alles Klasse und Container. Und ja, die rufen sich eben gegenseitig auf, bestimmte Häufigkeit, wie da halt die Zahlen dran stehen, haben Antwortzeiten. Und genau so kann man dann eben nachvollziehen, was in dem System passiert ist, wie oft irgendwie welche Aufrufpfade passiert sind und was jetzt hier in dem Beispiel, was ich sozusagen zeigen möchte, wollte, ist, dass dieses, das jetzt sozusagen die reguläre Ausführung und hier in dem Beispiel, dieses Add to Cart, hat hier eine Antwortzeit von 2 Millisekunden. Und wenn wir jetzt warten würden und das danach für die Regression ausführen, beziehungsweise wenn jemand Lust hat, also das ist halt alles in diesem GIST beschrieben, man braucht auch wirklich nur das, was da halt hochgeladen ist und dieses Skript ausführen kann jeder das zu Hause sozusagen nachbauen. Und jetzt hoffe ich, dass das jetzt aufgeht. Okay. Und jetzt ist sozusagen, das ist einfach eine Version, wo dann eine Regression drin ist. Und hier sehen wir dann, dauert das nicht mehr 2, sondern 7 Millisekunden, weil da eben in dieser Methode Regression drin ist, die anderen sind wie vorher gemessen und es sieht eben ähnlich aus. Genau, also gerne, wenn Sie da Interesse haben, schauen Sie mal auf die da rein. Ah ja, ist noch nicht im Vollbildmodus. Jetzt. Okay. Genau, ja, das ist hier sozusagen das GIST, wo das alles beschrieben ist. Das ist im Grunde nur Repository auschecken. Man braucht eben Java installiert und die JMeter, Java JMeter und das Kika muss man runterladen. Ist alles im Repository beschrieben und dann kann man diese Skripte nacheinander ausführen und kriegt eben dann diese Graphen hier, wo das vorher 2 Millisekunden gedauert hat und jetzt 7 Millisekunden, wo wir also eine ziemlich klare Regression haben und die anderen sind hier weiter alle bei ihren alten Antwortzeiten. Wieso sollte man Kika benutzen? Gibt eine ganze Menge andere Tools, die wir am Anfang schon gesehen haben. Es gibt sozusagen das größte Tool, würde ich sagen, was aktuell so auch in einer sehr aktiven Entwicklung ist, ist OpenTelemetry. Sagt selbst so, es möchte Observability herstellen, was aus meiner Sicht aber eher so ein Modewort ist, was gleichzeitig eigentlich Monitoring bedeutet, aber eben ein neues Wort ist, was so ein bisschen cool ist. Ziel ist eben das, ja, Sachen observable zu machen und zu verstehen, wo entstehen Probleme. Und ja, im Grunde sehr ähnlich wie Kika, soll eben so in Microservice-Umgebungen auch anwendbar sein, und hat ein bisschen eine andere Benennung von den einzelnen Entitäten, ist aber aus meiner Sicht sozusagen durch eine Standardisierung von, ich glaube, von Open Tracing und einem zweiten offenen ja, Framework entstanden. Und deswegen vermutlich wird es dahin gehen, dass alle anderen Tools perspektivisch dieses Datenformat nutzen, einfach aufgrund der Verbreitung, oder vielleicht auch die Kollektoren perspektivisch nutzen. Da sagt man sozusagen so, Traces sind so Pfade der Nutzer, also die Restendpunkte, die aufgerufen werden. Dann gibt es Metriken, also aggregierte Daten über Aufrufe, und Logs. Also Logs wären dann sozusagen Ereignisse im Code. Und also Traces, die bestehen aus Spans, und das ist im Grunde das, was Kika liefert. Also Span ist immer Startzeitpunkt, Endzeitpunkt, und wenn man mit OpenTelemetry in eine Anwendung reinschauen möchte, dann würde man für jeden Methodenaufruf so einen Span kriegen, und die setzen sich dann zu so einem Trace zusammen, der dann zum Beispiel für einen Aufruf eines Restendpunkts ja, den repräsentieren würde. Großer Vorteil ist, wir haben hier eben diese standardisierte Erfassung der Monitoring-Daten. In das Open Census und Open Tracing gab es vorher, und sozusagen diese Tendenz in der Industrie, das immer weiter zu vereinheitlichen, was ja auch Sinn ergibt. Und was der große Vorteil ist, es hat eben eine sehr, sehr breite Tool-Unterstützung. Also es gibt, glaube ich, mir wäre keine Programmiersprache bekannt, die man mit OpenTelemetry nicht instrumentieren kann. Und auch OpenTelemetry hat zusätzlich erfasst sozusagen Unterstützung von Frameworks in einem sehr breiten Maße. Das heißt, man kann zum Beispiel bei Spring dann sagen, das war irgendwie mein Restanfrage. Und das ist eben sozusagen ja so ein bisschen Frameworks-spezifisch, wenn man Metadaten von dem ja den Anfragen erfassen möchte. Und dann hat man eben diese ganzen Tools, die wir am Anfang bei dem Open Tracing gesehen haben. Ja, und das haben wir sozusagen in der Forschung mal angeschaut mit wie effizient ist das? Dafür gibt es sozusagen MooBench, ist ein Benchmark für den Performance-Vergleich von Monitoring-Frameworks. Das heißt, so als Entwickler will man vielleicht ein Monitoring-Framework einfach einsetzen und die eigene Software schauen, dass man die schneller kriegen kann. Spannend ist natürlich auch, welches ist dann das Monitoring-Framework, was den geringsten Overhead hat. Denn man möchte ja dann, wenn man das im Produktivsystem einsetzt, möglichst wenig Overhead haben. Die Details sind alle publiziert. Wer das sich anschauen möchte, gibt es eine ganze Menge wissenschaftliche Publikationen dazu, wie das funktioniert. Was man da sieht, wir sind ein bisschen am Ende der Zeit, deswegen mache ich ein bisschen schneller. Was man auf jeden Fall sieht, ist, dass sozusagen das mit steigender Aufrufbaumtiefe eigentlich OpenTelemetry und auch Inspected einen erheblich höheren Overhead haben als Kika. Das ist also fast so der Faktor 2. Das heißt, dieses, was OpenTelemetry da macht, ja, macht eben Tools gibt, die ähnliche Funktion oder diese Erfassung ähnlich machen können. Das Kika immer noch, es ist eigentlich gut, Kika zu benutzen, weil es eben weniger Overhead verursacht. Ja, wir werden sozusagen auch, wir arbeiten gerade daran, das so anzupassen, dass man auch die Daten perspektivisch dann in dieses OpenTelemetry-Format kriegt, und dann kann man natürlich die Analysen, die OpenTelemetry macht, also diese Grafana-Dashboards, kann man eben auch aus Kika heraus generieren. Ja, so viel zu einer kurze Einführung, was ist Kika und was kann man damit machen? Jetzt noch kurz zu weiteren Anwendungsmöglichkeiten. In der Forschung entstehen dann immer so, wie in jeder Abschlussarbeit entstehen dann so Tools, die man drumherum nutzen kann. Eins ist das PCI, was in meiner Promotion entstanden ist, sozusagen ein Tool ist, wo man mit man die Performance von Unit-Tests zwischen Versionen vergleichen kann. Sozusagen, womit man auch so Aufrufbäume kriegt und dann so Änderungsanalysen, also sagen kann, hier dieser Knoten des Aufrufbaums ist langsamer geworden im neuen Commit. Ja, ist natürlich auch Open Source, und das ist eben in dem letzten Chemnitzer Linux Tage Vortrag auch beschrieben. Wer denn das interessiert, guckt gerne mal rein. Und was man auch machen kann mit Kika ist, man kann die Logging-Daten extrahieren und dann daraus so ein Modell erstellen und dann mit Palladio Performance-Vorhersagen machen. Zum Beispiel kann man sagen, ich nehme jetzt einen Server dazu. In diesem Modell wird dann wird dann mein System schneller oder bringt das gar nichts, weil vielleicht der Engpass irgendwo in einer der Anwendungen liegt. Auch ein Open-Source-System kann man sich auch einfach runterladen, damit rumspielen. Dann sind wir am Ende der Zeit und auch am Ende der Folien, glücklicherweise. Ich habe heute jetzt ein bisschen was über Kika erzählt. Es ist eben ein Forschungstool zur Architekturrekonstruktion, zur Performance-Messung und hat, soweit wir das gerade sehen, und also die Benchmarks sind natürlich auch alle reproduzierbar. Also auch dieses Benchmarking-Tool ist Open Source, also dieses MooBench. Und Kika hat basierend auf diesem Benchmark einfach den geringsten Overhead von diesen ganzen, von den Monitoring-Tools, die wir da analysiert haben. Gibt verschiedene Tools, die darauf aufbauen. Wir werden jetzt in nächster Zeit daran arbeiten, dass das mit OpenTelemetry kompatibel oder mit den Analysen danach kompatibel wird. Aktuell ist auch ein großes Thema, das für Python zur Verfügung zu stellen oder Python instrumentierbar zu machen. Und wenn jemand das mal einsetzt, wir sind immer daran interessiert, was sozusagen, also wir nutzen das dann eher so, oder hat man in der Forschung eben sowas wie den T-Store oder so Beispielanwendungen. Wenn jemand eine Anwendung hat und sagt, das wäre mal spannend, das auszuprobieren, sind wir da immer interessiert. Was sind vielleicht Funktionalitäten, die fehlen? Was sind vielleicht Probleme, die das Tool aktuell hat? Und natürlich auch, sind natürlich auch an PRs, also Pull Requests interessiert. Und ja, freuen uns eigentlich auf alle, über alle Anregungen, wenn jemand es mal ausprobieren möchte. Ja, und damit erstmal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Erstmal vielen Dank für den Vortrag. Vielleicht eine Frage, vielleicht wenn es kurz ist, auch zwei. Gibt es welche vom Publikum? Ja, ich komme mal ganz kurz hoch. Vielen Dank für den Vortrag auf jeden Fall erstmal. Wann ist denn geplant, dass weitere Sprachen folgen? Also Java ist ja sehr weit genutzt, aber nun doch nicht die einzige Sprache, die so im Einsatz ist. Und Sie sprachen jetzt vom OpenTelemetry-Format, was als nächstes kommt, aber weitere Sprachen finde ich persönlich auch sehr interessant. Also was ist da so geplant und in welchem zeitlichen Rahmen?
Ja, ist eine gute Frage. Also bei dem Kika Python sind sozusagen gerade zwei Kollegen, die sich damit beschäftigen und die das auch schon zumindest prototypisch funktioniert das. Es gibt für, also es kommt immer, sozusagen ist eigentlich immer davon getrieben, dass man Software hat, mit der man es ausprobieren kann, weil wenn man es sozusagen für ein Hello World kann man es relativ schnell zum Laufen bringen, aber für seine echte Software ist es schwieriger. Wir haben sozusagen, ich glaube, für C und für Fortran noch größere Language Packs, weil es eben sozusagen im wissenschaftlichen Umfeld gab es dann eben Leute, die sagen, wir haben so Modelle, die werden seit 30 Jahren mit Fortran gebaut und da wollen wir jetzt mal schauen, wie dann die Architektur ist, weil vielleicht die auch nicht mehr wissen oder ne, das ist vielleicht auch vor 30 Jahren hat man Architektur auch noch nicht so dokumentiert wie heute. Deswegen gibt es da eben Language Packs. Ansonsten ist es, also genau, aus meiner Sicht gerade Fortran, C, Python, Java sind so wo es sozusagen grundlegende Unterstützung gibt. Durch Java ist man natürlich, also diese Java Agents kann man ja auf alle Sachen, die auf der JVM laufen, sozusagen anwenden. Sonst, ja, mal schauen, was die Zukunft bringt.
Okay, vielen Dank für den Vortrag.
Ja, danke.